D-Radio Wissen. Update.
Mindestens 800.000 Flüchtlinge werden dieses Jahr nach Deutschland kommen. Das hat die Bundesregierung angekündigt. Die Sorge vieler Deutscher ist deshalb, dass unsere Wirtschaft das nicht schultern kann, dass Deutschland an der Flüchtlingskrise kaputt geht. Jetzt haben die Wirtschaftsberater der Bundesregierung mal nachgerechnet und kommen zum Ergebnis.
Das können die deutschen Haushalte, das kann Deutschland schultern im Augenblick.
Das ist eines unserer Themen im Update. Mein Name ist Maike Rosenklenter.
Update.
Die sogenannten Wirtschaftsweisen rechnen sogar damit, dass noch mehr Menschen nach Deutschland kommen. Sie gehen in ihren Schätzungen von bis zu 1 Million Flüchtlinge aus. Die Kosten dafür sind nach Ansicht der Experten dank unserer guten Haushaltslage zu stemmen, sagt deren Vorsitzender Christoph Schmidt.
In diesen Projektionen haben wir deutlich gemacht, dass die fiskalische Belastung in diesem Jahr in einem hohen einstelligen Bereich bestenfalls liegen wird. Im nächsten Jahr wird sie möglicherweise in einem niedrigen zweistelligen Milliardenbereich liegen an zusätzlichen Lasten.
Heißt konkret, in diesem Jahr erwarten die Wirtschaftsweisen Ausgaben für die Flüchtlinge in Höhe von knapp 6 bis etwa 8 Milliarden Euro. Nächstes Jahr werden das nach ihren Berechnungen zwischen 9 und 14 Milliarden Euro. Das sei durch die hohen Steuereinnahmen machbar, aber
diese Rechnungen gehen davon natürlich aus, dass es gelingt, tatsächlich dann auch eine Abschwächung des Zustroms an Flüchtlingen über die Zeit zu realisieren.
Dann kann die Zuwanderung nach Ansicht der Experten sogar wirtschaftliche Vorteile für Deutschland bieten. Dafür müssten aber mehrere Faktoren berücksichtigt werden, so Schmidt.
Einerseits ist es wichtig, diejenigen, die Qualifikationspotenzial besitzen, auch zu bilden und sie nicht notwendigerweise sofort in den Arbeitsmarkt zu drängen. Andererseits muss es möglich sein, ohne große Eintrittshürden in den Arbeitsmarkt sich zu integrieren. Und diese beiden Elemente müssen im Zusammenspiel miteinander wirken.
Deshalb fordern die Wirtschaftsweisen, dass mehr in Bildungs- und Qualifikationsmaßnahmen investiert wird. Gleichzeitig sei davon abzuraten, den Mindestlohn zu erhöhen. Denn die Jobs, die schlechter bezahlt werden, könnten eine Einstiegsmöglichkeit für die Flüchtlinge sein. Genauso fordern die Experten, dass arbeitssuchende Flüchtlinge von Beginn an als Langzeitarbeitslose gelten sollen. Dann könnten sie bis zu ein Jahr lang zu niedrigeren Löhnen beschäftigt werden. Und auch Praktika sollen, zumindest bis zu einer Dauer von einem Jahr, vom Mindestlohn ausgenommen werden. Dann, so die Experten, könnten die Flüchtlinge bis 2020 möglicherweise auch die Probleme des Fachkräftemangels mindern und damit dafür sorgen, dass in Deutschland auch in Zukunft die gute wirtschaftliche Entwicklung weitergeht.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Einschätzung der Wirtschaftsweisen sorgt im Netz für teilweise heftige Diskussionen. Elke Blitzer meint auf Facebook, solange der Staat jährlich auf locker über 100 Milliarden Euro verzichten kann, die ihm durch Steuerhinterziehung und Steuerflucht durch die Lappen gehen, kann es nicht so schlimm sein. Michael Krupp schreibt dazu, die sozialen Sicherungssysteme, das Gesundheitssystem, das komplette Staatswesen drohen zu implodieren und dann heißt es, die Kosten sind tragbar. Wo sollen die Milliarden denn herkommen? Martin Hehl macht auf tagesschau.de eine andere Rechnung auf. Das Geld, das die Flüchtlinge kosten, fressen oder verbrennen sie das? Die Miete und die Kosten für die Unterbringung landen auf deutschen Konten. Die Lebensmittel, die sie verzehren, kommen aus deutschen Läden. Die Kleidung, die sie tragen, kommt aus deutschen Geschäften. Alles schafft Arbeitsplätze und kurbelt die Wirtschaft an. Was viele Nutzer ärgert, ist der Vorschlag der Wirtschaftsweisen zum Mindestlohn. Tim Bischoff fragt sich, worum geht's eigentlich? Hilfe oder Arbeitsmarkt? Für mich ist es grotesk, das eine mit dem anderen zu verbinden. Wer helfen will, sollte das machen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wer hilft, weil man sich dadurch mehr Arbeitskräfte erhofft, die dann irgendwann in der Zukunft Sozialbeiträge zahlen, hat offensichtlich andere Ziele.
Was sonst noch wichtig war?
Made in Israel darf zukünftig nicht mehr auf dem Etikett stehen, wenn ein Produkt in jüdischen Siedlungen hergestellt wurde, die in den besetzten palästinensischen Gebieten liegt. Das hat die EU beschlossen, gegen den Widerstand Israels. Dabei geht es zum Beispiel um Weintrauben, Olivenöl, Honig oder auch Kosmetika. Für andere Produkte bleibt die Kennzeichnung freiwillig. Damit wird nur eine bestehende EU-Regel umgesetzt, sagt EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis.
Diese Regeln müssen von den nationalen Behörden umgesetzt werden. Die Kommission leistet hier lediglich technische Hilfsleistung, damit die Kennzeichnung von israelischen Siedlerprodukten nach gleichen Kriterien erfolgt. Es handelt sich hierbei nicht um ein neues Gesetz oder eine neue Politik. Es geht vielmehr um eine Klärung. Klärung von bestehenden Regeln und deren Umsetzung. Das ist eine technische Maßnahme, kein politisches Statement.
This is a technical issue, not a political stance.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, die EU solle sich schämen, die Maßnahme sei heuchlerisch. Sie betreffe nämlich nur Israel und nicht die weltweit rund 200 anderen territorialen Konflikte. Die israelischen Siedlungen liegen im Westjordanland und in Teilen der Golanhöhen. Sie wurden im Sechstagekrieg 1967 von Israel erobert. Für die UNO und den Internationalen Gerichtshof in Den Haag sind es illegale Siedlungen außerhalb des israelischen Staatsgebiets. Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist in den letzten Tagen sozusagen das Enfant terrible der Großen Koalition. Er ist ein paar Mal aus der Reihe getanzt, als es um die Flüchtlingspolitik ging. Jetzt muss er nach Angaben der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD, Christine Lambrecht, jede Woche Bericht erstatten. Und zwar sowohl der Unions- als auch der SPD-Fraktion. Nach Lambrechts Angaben ist für die SPD wichtig, dass sie sich wieder auf Absprachen verlassen kann. De Maizière hatte am Wochenende gesagt, dass syrische Flüchtlinge ab sofort nur noch ein Jahr bleiben und ihre Familien nicht mehr nachholen dürfen. Später war er aber zurückgerudert. Er hatte die Pläne offenbar innerhalb der Regierung nicht abgesprochen. Die Grünen warfen der Bundesregierung deshalb auch Chaos in der Flüchtlingspolitik vor. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen die Frontfrau der Pegida-Bewegung. Ihr wird Verleumdung vorgeworfen. Außerdem prüft die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben, ob sie Tatjana Festerling auch wegen Volksverhetzung und dem öffentlichen Aufruf zu Straftaten anklagen kann. Die 51-Jährige nennt Flüchtlinge angreifende Horden und Invasoren. Die Anzeigen beziehen sich allerdings auf Kommentare, die Festerling bei Facebook gepostet hat. Sie soll dort zum Beispiel falsche Angaben zu Übergriffen auf Journalisten während einer Pegida-Demo in Dresden gemacht haben. Auch gegen ihren Kollegen, Pegida-Chef Lutz Bachmann, hat die Staatsanwaltschaft Dresden schon Anklage wegen Volksverhetzung erhoben. Er hatte Ausländer auf Facebook unter anderem als Viehzeug und Dreckspack bezeichnet. Die Flugbegleiter der Lufthansa dürfen auch in Düsseldorf bis Freitag streiken. Das hat das dortige Arbeitsgericht beschlossen. Der Richter hat einen Eilantrag des Konzerns zurückgewiesen, weil keine Rechtswidrigkeit vorliegt. Gestern hatte eine Kammer des Gerichts den Flugbegleitern untersagt, am Standort Düsseldorf die Arbeit niederzulegen, allerdings nur für diesen einen Tag. In der letzten Nacht war die Lufthansa schon vor dem Arbeitsgericht in Darmstadt mit dem Antrag gescheitert, den Streik an den Flughäfen in Frankfurt und München per einstweiliger Verfügung zu beenden. Eine Einigung ist im Moment nicht in Sicht. Der Chef der Gewerkschaft UFO, Nikolai Baublies, hat noch einmal betont, dass es keine neuen Gespräche gibt, solange die Lufthansa ein Ende des Streiks zur Bedingung macht. Heute, am fünften Tag des Arbeitskampfes, wurden 930 Flüge gestrichen. Betroffen sind nach Konzernangaben dabei etwa 100.000 Reisende.
Was noch wichtig wird.
In Malta geht es morgen wieder um die Ursachen und Lösungen der Flüchtlingskrise. Nach dem Auftakt heute treffen sich die Spitzen der EU-Länder nochmal mit Vertretern von 35 afrikanischen Staaten zu einem zweitägigen Sondergipfel. Dabei soll laut Medienberichten ein Aktionsplan verabschiedet werden. Dieser sieht vor, dass die EU afrikanischen Staaten mehr Entwicklungshilfe zur Verfügung stellt, wenn sie im Gegenzug bei der Rücknahme von Flüchtlingen kooperieren.
Und sonst in der Welt?
Der Präsident von Nigeria hat sein Kabinett vereidigt, 5 Monate nachdem er selbst sein Amt angetreten hat. Muhammadu Buhari war viel dafür kritisiert worden, dass er so lange brauchte, um seine Minister zu benennen. Schon bei seinem Amtsantritt im Mai hatte er aber um Zeit gebeten, um sicherzustellen, dass die neuen Minister nicht korrupt sind. Der 72-Jährige war mit dem Versprechen gewählt worden, vor allem der Korruption im Ölsektor ein Ende zu setzen. Bei der staatlichen Ölfirma NNPC sollen letztes Jahr 18 Milliarden Euro versickert sein. Nigeria ist Afrikas größter Ölproduzent. Das Land hat deshalb besonders mit dem niedrigen Ölpreis zu kämpfen. Buharis Kabinett ist kleiner als das seines Vorgängers Goodluck Jonathan. 36 Minister hat er ernannt. Das ist die kleinstmögliche Zahl, denn laut Verfassung muss aus jedem der 36 Bundesstaaten ein Regierungsmitglied kommen. Als erster amtierender US-Präsident hat es Barack Obama auf das Titelbild eines schwulen Magazins geschafft. Die Zeitschrift Out aus den USA zeigt Obama in Schwarz-Weiß mit der Schlagzeile »Unser Präsident, Verbündeter, Held, Ikone«. Das Magazin kürte ihn zum Verbündeten des Jahres, weil er sich für die gleichgeschlechtliche Ehe und andere Belange von Schwulen und Lesben stark gemacht habe. Das oberste US-Gericht hatte die Homo-Ehe Ende Juni landesweit für legal erklärt. Laut den Machern der Zeitschrift ist das vor allem dank Obamas Unterstützung passiert. Um die Waldbrände in den Griff zu bekommen, setzt die Feuerwehr in Indonesien auch auf Elefanten. Im Osten der Insel Sumatra kommen speziell ausgebildete Elefanten zum Einsatz, die Löschwasserpumpen und Schläuche tragen. Außerdem ziehen sie mit der Feuerwehr auf Patrouille, um zu kontrollieren, dass gelöschte Brände nicht wieder aufflammen. In Indonesien brennen seit 3 Monaten große Wald- und Torfflächen. Die Feuerwehr hat Probleme, sie zu löschen und hofft auf Regen. Ein Großteil der Brände wird absichtlich gelegt, um Anbauflächen zum Beispiel für Ölpalmen zu schaffen.
Wissensnachrichten.
Ab Sonntag treffen sich die führenden Industrie- und Schwellenländer, die G20, um unter anderem darüber zu beraten, wie sie weltweit Steuerschlupflöcher stopfen können. Denn viele internationale Konzerne bunkern ihr Geld da, wo sie möglichst wenig Steuern zahlen, verdienen es aber ganz woanders. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten dazu, wie viele Milliarden zwischen Ländern hin und her geschoben werden, gibt es jetzt neue Zahlen.
Ja, die Nichtregierungsorganisation Oxfam hat das Ganze mit anderen Organisationen zusammen ausgerechnet, und zwar nur für US-Konzerne für das Jahr 2012. Und laut der Studie haben die Unternehmen 500 bis 700 Milliarden Dollar verschoben, um Steuern zu sparen. Das heißt, jeder vierte Dollar wird nicht da versteuert, wo er erwirtschaftet wurde.
Und von wo nach wo wurde dieses Geld verschoben? Oder besser gesagt, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer dieser Schieberei?
Also ganz vorne auf der Verliererliste stehen die USA, Kanada, China und Brasilien und Deutschland an zweiter Stelle. Oxfam rechnet vor, dass Deutschland 2012 7 Milliarden Dollar an Steuerzahlungen durch die Lappen gegangen sind. Und Gewinner sind vor allem 5 Länder, und zwar Luxemburg, die Schweiz, die Bermudas, die Niederlande und Irland, weil es da laut Oxfam besonders gute steuerliche Bedingungen für große internationale Konzerne gibt. Laut der Studie haben US-Konzerne 2012 zum Beispiel auf den Bermudas 80 Milliarden Dollar Gewinn gemeldet, und das ist mehr, als sie in den USA, Japan, China, Deutschland und Frankreich zusammen gemeldet haben. Also es ist ziemlich offensichtlich, dass das so nicht richtig stimmen kann.
Ja, du hast gesagt, die G20 treffen sich am Wochenende, um genau über dieses Thema zu beraten. Was müsste denn passieren, damit sich da was ändert?
Die G20 haben vor, ihre nationalen Steuerregeln anzugleichen. Und Oxfam nennt das zwar auch einen Meilenstein, sagt aber auch, es reicht noch lange nicht aus. Das Problem ist, erstmal müssten alle an einem Strang ziehen, und das ist bei dem Thema schwierig. Vor ein paar Tagen zum Beispiel ist rausgekommen, dass die Niederlande, Luxemburg und auch Belgien jahrelang die Beseitigung von Steuerschlupflöchern im Rat der EU blockiert haben, weil sie eben ihre Vorteile gegenüber den anderen EU-Mitgliedsländern nicht aufgeben wollten.
Kommen wir von diesem, ich sag mal, unsozialen Thema zu was sehr Sozialem. Japanische Forscher berichten über ein Schimpansenweibchen, das sich in der Wildnis um ein schwer behindertes Junges kümmert.
Laut den Forschern ist das die erste Beobachtung dieser Art, und zwar in einem Nationalpark in Tansania. Bis jetzt haben zwar behinderte Schimpansenjunge auch überlebt, aber nicht in der Wildnis. Und dieses Tier ist zwar mittlerweile leider tot, aber ist immerhin fast 2 Jahre alt geworden.
Welche Behinderungen hatte das Junge denn?
Es war körperlich eingeschränkt und auch geistig, konnte zum Beispiel nicht alleine sitzen, keine feste Nahrung essen. Die Forscher vergleichen die Symptome mit dem von Down-Syndrom bei Menschen. Die Mutter hat sich wirklich daran angepasst. Also sie hat zum Beispiel sich angewöhnt, mit 3 Gliedmaßen zu klettern, damit sie mit der einen Hand ihr Junges halten konnte. Und sie hat das Junge auch gestillt, viel länger als üblich, weil es keine feste Nahrung zu sich nehmen konnte. Hilfe hat sie nur von der Schwester des Jungen angenommen. Und darin vermuten die Forscher auch einen Grund, warum das Junge gestorben sein muss. Die Schwester hat dann nämlich selbst irgendwann Nachwuchs bekommen und sich deshalb möglicherweise nicht mehr gekümmert.
Zum letzten Thema geht's in die Sahara. Heute ist es da ziemlich trocken, aber das war früher mal anders.
Ein internationales Forscherteam hat Belege dafür gefunden, dass es da vor bis zu 7000 Jahren einen riesigen Fluss gegeben hat. Die Wissenschaftler haben erstmal vor der Küste Mauretaniens gebohrt und festgestellt, das Sediment da ist so fein, wie es sonst nur da sein kann, wo Flüsse ins Meer münden. Das hat sich dann auch auf Mikrowellen aktuellen Satellitenbildern bestätigt. Mit denen kann man die Struktur des Erdbodens auch unter Wasser sehen. Und die Strukturen dieser Flussmündung und des Flussbetts sind am Meeresboden ganz deutlich zu erkennen, sagen die Forscher. Sie vermuten, dass der Fluss mehr als 500 Kilometer lang war und vom Atlasgebirge bis zum Atlantik geflossen ist.
Danke, Anne.
Wetter.
Im Norden ist es schlechter als in der Südhälfte von Deutschland. Nachts sinken die Temperaturen auf 11 bis 0 Grad. Morgen in der Nordhälfte hier und da Regen, sonst teils sonnig, teils wolkig, 10 bis 16 Grad. Freitag wird es dann überall schlechter, eher bewölkt, etwas kühler und auch mit Regen muss man dann rechnen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.